Folge 1, museale Räume.
Fahrstuhl, Friedhof, Vorlesungssaal, Computerspiel, Café, Kunst, Gemeinschaftsraum und Geschichtsmuseum. Das alles sind Räume, was haben sie gemeinsam? Darum geht es in diesem Podcast. Ein Jahr lang haben wir uns in einem Forschungsprojekt mit unterschiedlichen Räumen beschäftigt. Wir, das sind die Studierenden des Masters Kulturanalysen an der Karl von Ossietzky Universität Oldenburg. Das Forschungsprojekt ist eine Gruppenarbeit, es dauert 2 Semester. Betreut wurden wir von Vanessa Babagiovanni Butschaka. Bei der Wahl des Themas und der Gestaltung ließ sie uns freie Hand. Ich bin Jakob Patzke und gemeinsam begeben wir uns als erstes in die Südsee nach Palau. Dort hat sich Annemarie Arnold im Belau National Museum umgesehen. Im Ausstellungsraum Cycle of Life wird versucht, eine nationale Kultur darzustellen. Annemarie beschreibt, inwiefern Klänge zur Raumherstellung beitragen.
Rot ist der Abend auf der Insel von Palau und die Schatten sinken. Was sich noch hält und steht, will auch Zermalmung, bis in die Leere, tief in den Schöpfungsschoß dämmernder Meere. Rot ist der Abend auf der Insel von Palau.
Der deutsche Arzt und Dichter Gottfried Benn schrieb in seinem Gedicht Palau von 1922 über den Inselstaat im westlichen Pazifik in einem eher kulturpessimistischen Ton des Zerfalls, jedoch ohne jemals selbst vor Ort gewesen zu sein. Ich hingegen hielt mich zum Forschen 3 Monate auf dem Archipel auf. Währenddessen arbeitete ich im Belau National Museum in Koror. A ereare allogeli heißt der Leitspruch des Palauanischen Nationalmuseums. Das bedeutet so viel wie: Unsere Gegenwart und Zukunft werden von unserer Vergangenheit geformt. Entgegen Gottfried Benns kulturpessimistischer Sicht steht das Nationalmuseum für die Erhaltung palauanischer Kultur. Koror als Hauptwirtschaftszentrum Palaus war die erste Hauptstadt bis ins Jahr 2006. Es wurde dann durch Melekeok abgelöst, einem weiteren Bundesstaat auf der Hauptinsel Palaus. Insgesamt gibt es in Koror 2 Museen, das Nationalmuseum und das Atchison Museum. Ersteres trägt seit Ende der 60er, Anfang der 70er den Namen Belau National Museum, wobei Belau der einheimische Name des Archipels ist. Während Palau als internationaler Name im Laufe der Kolonialherrschaft geprägt wurde. Vorher hieß es schlicht Palau Museum. Man kann also anhand politischer Veränderungen ab den 60er Jahren, der Übergang zu einem demokratischen Nationalstaat im Übrigen, auch eine Namensveränderung des Nationalmuseums erkennen. Hier kann man also einen Zusammenhang verstehen. Der Aufbau der Palauanischen Republik mündete in der ersten Verfassung, die 1979 verabschiedet wurde und 1980 offiziell in Kraft trat. In der Ausstellung des BNM selbst dreht sich nahezu alles um die Geschichte, insbesondere die Kolonialgeschichte Palaus. Am Anfang werden einige antike Tongefäße präsentiert, Überbleibsel uralter Zeiten. Die gesamte Ausstellung verläuft also chronologisch in einer Kreisform von uralten Zeiten, die bis heute nur spärlich erforscht sind, bis hin zur ersten Kolonialmacht der Spanier, dann der Deutschen, der Japaner und schließlich der US-Amerikaner. Im BNM, was die Abkürzung des Belau National Museum ist, sind insgesamt 7 Ausstellungsbereiche zu besichtigen. Meine Besuche im Museum dokumentierte ich mit Klanggängen, nahm also die Geräuschkulisse und meine Gedanken dazu über Rekorder auf. Der Name dieses Raumes lautet Cycle of Life. Sein Zweck ist insbesondere über Ethnobotanik des palauanischen Lebenszyklus aufzuklären. Es werden also insbesondere Pflanzen in Verbindung mit alltäglichem und auch zeremoniellem Leben gebracht. Ein Beispiel hierfür stellt direkt die Anfangsphase des palauanischen Lebens dar, die Erstgeburtszeremonie. Zur Eingrenzung meines Projektes habe ich mich entschieden, diesen Teilausschnitt der Ausstellung näher zu betrachten. Für die Erstgeburtszeremonie oder Ngase werden ganz bestimmte Kräuter benutzt, um ein Saunadampfbad herzustellen, das als heilsames Bad für die Mutter nach der anstrengenden Geburt dienlich sein soll. Dafür wird sie in Reng eingeölt, eine Substanz gemischt aus Kokosnussöl und Ingwer. Ihre Haut glänzt dann golden. Dieser Teil der Ausstellung wird von einer Videoinstallation begleitet, die sie stets wiederholt. Sie wird nicht als eine informative Attraktion dargestellt, da sie keine textliche Beschreibung hat. Meine These lautet hier, dass der Raum als eine Projektionsfläche dient, um palauanische Kultur in einer Art isolierten vorkolonialen Zeit zu zeigen, ohne fremden Einfluss. Die Anachronismen jedoch brechen mit dieser Vorstellung. Als Beispiel: In der Vergangenheit trugen Palauanerinnen bei ihrer Erstgeburtszeremonie keine BHs, aber heutzutage werden Bambus-BHs benutzt, um die Brüste der Frauen zu verdecken. Früher jedoch galt vor allem die Hüfte als eine hochintime Zone, nicht so sehr die Brüste. Solche Art von Anachronismen durchbrechen die Möglichkeit, ein sogenanntes, wenn man so will, pures Palau darzustellen. The Cycle of Life verschweigt außerdem einige wichtig gewordene Lebensaspekte, wie die moderne demokratische Politik, die im Alltagsleben von Palauanerinnen und Palauanern wichtig ist. Nachzulesen in der Tageszeitung, nämlich der Tia Belau, This is Palau. Verbindet man nun die palauanische Darstellung des Lebenszyklus mit dem Begriff des Nationalmuseums, so wird deutlich, dass in genau diesem Raum ausgehandelt wird, was palauanische nationale Kultur alles ist und was es eben nicht ist. Die Videoinstallation zeigt fortlaufend Bilder, die in den 60er Jahren von einer Ethnologin gemacht wurden. Begleitet werden die Bilder von traditionellen Gesängen. Das sind die sogenannten Esols oder Rebeti. Je nachdem, wo man sich im Raum befindet, ist die Intensität des Klangs mal mehr und mal weniger zu spüren. Klang verbindet und hat daher eine zutiefst soziale Ebene. Esols sind ein Teil der Geschichtserzählung Palaus gewesen. Auch wenn viele Wörter heutzutage obsolet, also nicht mehr bekannt sind, ist die historische Dimension zu spüren. Die Klänge werden hier also mit der Materialität und der Geschichte der Exponate vereint und sie bilden zusammen eine Herstellung nationalen musealen Raums. Ich komme zu dem Schluss, dass auch durch Klang die Bedeutung einer gemeinschaftlichen palauanischen Nation erdacht und auch getragen wird.
Raumerzeugung durch Klänge, das ist mal was anderes. Ein Beitrag von Annemarie Arnold. Wir bleiben museal unterwegs, wenn auch etwas regionaler. Es geht nach Friesland, ins Schulmuseum in Zetel-Bohlenberger Feld. Dort können die BesucherInnen im historischen Klassenzimmer schulische Vergangenheit erleben. Merle Bülter nimmt uns mit. Hallo Merle.
Hey Jakob.
Was war denn der genaue Gegenstand deiner Forschung?
Also ich habe mir für mein Einzelprojekt das Nordwestdeutsche Schulmuseum in Zetel-Bohlenberger Feld näher angesehen. Dort gibt es ein wilhelminisches Klassenzimmer aus dem Kaiserreich um 1900, das sozusagen das Herzstück des Museums ist. Diesen Klassenraum habe ich beforscht. Im Schulmuseum können auch Gruppen als Aktivangebot eine historische Unterrichtsstunde buchen und das fand ich dann ganz interessant für unser Projekt, in dem es ja um Menschen und Räume geht. Ich habe in den letzten Monaten ein paar Termine mit der Geschäftsführerin vereinbart, um mir die Räume des Museums näher ansehen zu können. Und bei meinem ersten Termin bin ich dann auch ganz herzlich mit einer Führung durch alle Räumlichkeiten empfangen worden. Erst im Verlauf meiner Forschung habe ich mich dann dazu entschieden, ganz speziell das wilhelminische Klassenzimmer zu untersuchen. Und dafür habe ich dann auch zwei historische Unterrichtsstunden besucht, weil ich selbst erfahren wollte, wie der Raum dadurch dann quasi zum Leben erweckt wird.
Wie kann man sich denn so eine historische Unterrichtsstunde vorstellen?
Also erstmal werden diese historischen Unterrichtsstunden immer im Vorfeld von Gruppen gebucht. Und dabei variiert auch ganz stark die Altersspanne der Besucherinnen und Besucher. Zum Beispiel habe ich einmal eine Unterrichtsstunde mit Grundschulkindern und einmal mit Senioren besucht. Und bevor dann die Unterrichtsstunde im Klassenzimmer anfängt, bekommen die Mädchen bzw. die Damen der Gruppe eine Schürze umgebunden und die Jungen bzw. die Herren der Gruppe eine Art Matrosenkragen. Und jedes Mitglied der Gruppe bekommt außerdem noch ein Namensschild mit einem altdeutschen Namen da drauf. Und die verkleidete Lehrkraft bittet dann die Gruppe, sich erstmal vor der Tür des Klassenzimmers aufzustellen. Und vor diesem Eintritt ins museale Klassenzimmer erzählt die Lehrkraft auch erstmal ein bisschen zur Geschichte des Schulmuseums und sie erklärt auch, wie die Schülerinnen und Schüler sich damals um 1900 eben in diesem Klassenraum verhalten sollten und zu verhalten hatten vor allem. Und zum Beispiel musste sich ja auch jeder Schüler und jede Schülerin melden und danach aufstehen, bevor er oder sie etwas sagen durfte. Also die Sitzordnung um 1900 sah ja auch noch vor, dass die Jungs und Mädchen in einer Klasse getrennt sitzen mussten. Und diese Regeln werden natürlich auch während einer inszenierten Unterrichtsstunde übernommen. Und wenn dann eben alle Gruppenmitglieder auch im Raum Platz genommen haben, sich ihren Platz ausgesucht haben und sich entsprechend verteilt haben, Mädchen auf der einen Seite, Jungs auf der anderen, dann wird die Tür geschlossen und der Unterricht geht auch tatsächlich los. Und das dauert dann auch wirklich eine Schulstunde. Und in dieser Zeit werden dann eben auch andere Besucherinnen und Besucher im Schulmuseum gebeten, sich den Klassenraum erst wieder anzusehen, wenn der Unterricht in dem Raum vorbei ist. Also sie dürfen auch während dieser Zeit den Raum von außen möglichst nicht betreten.
Das klingt ja interessant. Und was sind zum Beispiel Inhalte von einer historischen Unterrichtsstunde?
Also als ich die zwei Unterrichtsstunden besucht habe, hat der verkleidete Lehrer die Gruppe unter anderem Buchstaben aus der altdeutschen Schrift schreiben lassen. Auf den vorderen Schulbänken lagen dann zum Beispiel Schiefertafeln und Kreide, auf die die Gruppenmitglieder schreiben konnten. Und auf den hinteren Schulbänken lagen Schulhefte, Federhalter und Tinte. Und außerdem hat der Lehrer auch noch die Verwendung einiger Dinge aus dem Klassenzimmer erklärt. Das fand ich dann auch ganz spannend, da er somit auch das Inventar des Raums einbezogen hat.
Wie bist du denn auch in methodischer Hinsicht an dein Projekt herangegangen?
Ja, also bevor ich die historischen Unterrichtsstunden besucht habe, habe ich mir erstmal Notizen gemacht, worauf ich genauer achten wollte. Und ich wollte eben auch versuchen, mich ganz besonders auf die Anordnung von Dingen und Menschen im Klassenzimmer zu konzentrieren und habe dann eben auch während meiner teilnehmenden Beobachtungen Protokolle angefertigt und auch Skizzen vom Raum gemacht, worin ich dann auch abgebildet habe, wo sich die Personen ganz genau während einer Unterrichtsstunde im Raum positioniert haben. Und natürlich habe ich auch Fotos vom Klassenzimmer gemacht. Insgesamt habe ich ziemlich viel spannendes Material angehäuft und einiges davon kann und muss ich letztendlich gar nicht verwenden. Aber das stellt sich ja bei ethnografischen Forschungen immer erst später heraus.
Hast du bisher schon spezielle Ergebnisse aus deiner Forschung gewonnen?
Also ich bin aktuell noch dabei, die Ergebnisse zu verschriftlichen, habe allerdings schon natürlich ein paar Ergebnisse daraus gewonnen. Eine zentrale Erkenntnis ist aber auf jeden Fall, dass die historischen Unterrichtsstunden nicht so in ihrer Form funktionieren würden, wenn zum Beispiel die Anordnung der Schulbänke im Klassenzimmer so nicht bestehen würde. Dass sich die Dinge, Menschen und Räume wechselseitig beeinflussen, lässt sich dann wiederum auf ganz viele andere Bereiche übertragen.
Dankeschön für den kurzen Einblick in deine Forschung.
Gerne.
Ohne die Gegenstände und Möbel im Klassenzimmer wäre dieser Raum kein Klassenzimmer. Das war die erste Folge von Interspace. In der zweiten Folge geht's nach draußen an die frische Luft. Natürlich entstehen auch hier Räume. Auf einem Tierfriedhof gehen wir der Frage nach, wie er durch die Anordnung und Gestaltung der Gräber konstruiert wird und was ihn vom Humanfriedhof unterscheidet. Danach wird es künstlerisch. Es wird untersucht, wie sich in Beschreibungen von Landart die männliche Herrschaft zeigt. Anschließend unternehmen wir zur Entspannung einen kleinen Waldspaziergang. Schon bald merken wir, dass es kein klassischer Wald ist, sondern ein Friedwald. Hier lassen sich Menschen beerdigen. Was ist da los? Das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Interspace, wo Räume wahr werden.